Ich begrüße Sie zum Lesenswertgespräch vor Ort. Dieses Mal hören Sie nicht ein langes Gespräch, sondern vier kürzere, die meine Kollegen Carsten Otte und Christoph Schröder aufgenommen haben. Und zwar auf der Leipziger Buchmesse, die im März stattfand. Mein Name ist Katharina Borchert und ich freue mich, dass wir mit der Schriftstellerin Dana Grigorcia starten. Sie wurde 1979 in Bukarest geboren und lebt heute in Zürich. Ihr neuer Roman »Tanzende Frau, blauer Hahn« ist im Penguin Verlag erschienen. Das Buch führt uns in die Zeit unmittelbar nach dem Ende der kommunistischen Diktatur in Rumänien und in eine Kleinstadt in den Karpaten. Hören Sie Carsten Otte im Gespräch mit Dana Grigorcia.
Ganz am Anfang steht ein Todesfall. Camille ist gestorben unter sehr dubiosen Umständen. Was ist geschehen?
Die Protagonistin hört, dass Camille Kupferkabel klauen wollte in Spanien und dabei ums Leben gekommen ist, will es nicht so recht glauben und hofft, dass ihn dann doch trotz allen Beweisen seines Todes wiedersehen wird.
Sie haben gerade eben von der Protagonistin gesprochen, das ist Roxana. Stellen Sie die doch kurz mal vor.
Roxana wohnt in Bukarest und sie verbringt alle ihre Sommerferien im kleinen Ort Bușteni am Fuße der Karpaten bei ihrer Großtante und bei der Großmutter. Und sie freundet sich an mit den einheimischen Kindern da, vor allem mit Camille. Sie wollen fast schon Blutsbrüderschaft schließen. Irgendwann verlieben sie sich ineinander und sie schauen sich alle Liebesgeschichten im Ort an und wollen es mal besser machen. Es sind die 90er Jahre in Rumänien, also eine Zeit der neuen Freiheit, eine Freiheit, die bis ins Innerste der Beziehungen ihre Wirkung entfaltet und Paare gehen auseinander, neue Beziehungen werden plötzlich lebbar. Und eben dieses junge Paar hat große Pläne.
Bușteni in Zeiten der postsowjetischen Ära ist ein ganz besonderer Ort. Wie präsentiert sich Bușteni denn in dieser Zeit?
Es ist ein Ort, der sich nicht groß verändert hat in den letzten 100, 150 Jahren. Es ist ein Ort mit einer Papierfabrik, ein kleiner Ort, wo die Einheimischen Schichten schieben in der Papierfabrik. Ein Ort, der aber von vielen Bukarestern besucht wird, weil es sehr nah an Bukarest ist. Und die Bukarester kommen hier zum Bewundern und zum sich betören lassen und sehen die Schönheit des Ortes und haben nicht so ein Auge für die Prekarität im Ort.
Wenn man heute recherchiert, was ist das für ein Ort, stellt man fest, es gibt nicht nur eine wunderschöne Landschaft, es gibt historische Bauwerke, man würde da am liebsten sofort hinfahren. Sie beschreiben das durchaus mit Augenzwinkern, dahingehend, dass das Ganze auch ein bisschen verfallen ist. Und das hat auch etwas mit den Figuren zu tun. Welche Figuren treten da denn in Ihrem Roman auf? Was sind das für Leute?
Es sind die Leute, die auf der Bahnhofstraße in Bușteni wohnen, auf der Straße, auf der die Protagonistin ihr Ferienhaus hat. Also die Protagonistin wohnt am Ende der Straße und schaut in die Gärten der Nachbarn, sieht alle wie auf einer Bühne auftreten und wieder abtreten und kann so ihre Geschichten verfolgen. Es ist ein Ort, ein armer Ort, ein Ort, in dem nach der Wende, als die staatliche Unterstützung für die Papierfabrik weggefallen ist, eben viele Leute arbeitslos wurden. Viele junge Menschen wandern aus dem Ort nach Spanien oder nach Italien. Und viele Bukarester kommen dahin, um dort ihre Ferien zu verbringen. Also kaum verfällt ein Haus, kaum brennt es ab, wird es von einem Bukarester abgekauft, der sich dann ein Ferienhaus aufbaut mit dem ganzen Komfort.
Also Gentrifizierung in den Karpaten. Eine meiner Lieblingsgeschichten trägt die Überschrift Unsere Isaura und ihr Mann. Und daraus hören wir jetzt auch eine kleine Lesepassage, um einen Eindruck von der Prosa zu bekommen. Bitte sehr.
Gerne. Herr Hellmann war 3 Kopf kleiner als alle anderen Männer in Bușteni, aber unbeirrt und arbeitsam. Den ganzen Sommer lang unterwegs mit einer viel zu großen Sense, von der Berghängen um den Hof bei der Seilbahn, die verstaubte Hauptstraße entlang, hin zur Parzelle am Ende unserer abschüssigen Bahnhofstraße. Hier wurde er immer von Hundegebell angekündigt. Und jetzt fällt mir auf, dass die Hunde so sonst nur die Bären anbellten. Die Bären und Herrn Hellmann. Vom Schlagbaum des Bahnübergangs wurde er dann auch noch ein Stück weit begleitet von dem großen weißen Hund der Eisenbahner, dem die Vorderläufe fehlten und der deshalb auf den Hinterläufen lief, wie ein Mensch, ein so viel größerer Mensch als er selbst. Feuerrot im Gesicht, das karierte Hemd durchgeschwitzt, marschierte der kleine Herr Hellmann an unserem Gartenzaun vorbei mit der riesigen Sense. Und ich konnte von der Hausbank aus die Treibgase seines Deosprays riechen. Wie es für ihn sein mochte, fragte ich mich mit Camille, dass er mit seinem Erscheinen weitaus weniger Aufsehen erregte als seine Frau, die einen Kopf größer als klein und zierlich galt und den meisten Frauen aus dem Ort vom Weiten ähnlich sah. Aber nur von Weitem, denn von nahem sah man es gleich. Sie sah doch tatsächlich genauso aus wie die Sklavin Isaura aus der gleichnamigen brasilianischen Telenovela, einem Straßenfeger der 90er Jahre. Wenn sie die Bahnhofstraße hinunterging, ganz in weiß, mit der Jause für ihren Mann im Tuch oder mit dem nach der Arbeit liegen gelassenen Wettstein oder einfach nur, weil sie uns oder Madame Smara besuchen wollte, liefen alle Nachbarn zum Gartentor und grüßten so beiläufig wie nur möglich. Und sie blieb stehen, um auf sämtliche Fragen zu antworten. Fragen nach dem Grasbestand in diesem Jahr, den Rheuma-Beschwerden ihres Mannes, den Herden, die sie oben beim Schäfer hatten. Und man erzählte ihr auch vieles von sich, umso mehr, je weniger sie daran interessiert zu sein schien. Umso hartnäckiger also, weil man ihr Interesse wecken wollte. Traf ich die schöne Frau Hellmann, unsere Isaura, bei uns oder bei Madame Smara an, versuchte ich, mir jede ihrer Gesten zu merken, wie ich mir Absätze merkte aus den ausgelesenen Büchern. Wie sie den Teelöffel rührte, nicht aus dem Handgelenk, sondern aus dem Ellenbogen, als würde sie mit einer Suppenkelle hantieren. Dafür aber spreizte sie den kleinen Finger von der Teetasse ab und ich versuchte, die Hieroglyphen zu entziffern, die der zart rosa lackierte Nagel ihres Gesellschaftsfingers auf die Berglandschaft vor uns zeichnete. »Bei euch fühle ich mich am wohlsten«, sagte sie immer wieder. »Hier kann ich sein, wie ich wirklich bin.« Selbst ich, die ganz junge Frau, kannte die Geschichte von ihrer Heirat mit dem reichen Herrn Hellmann, für den sie am Anfang Abscheu empfunden hatte und den sie mit der Zeit liebgewann. Eine der Lieblingsgeschichten meiner Großmutter und meiner Großtante, die gelassen waren und an Sprichwörter glaubten wie »Die Zeit heilt alle Wunden und mit der Zeit wird alles besser«.
Dana Grigorcia, vielen Dank. Ja, dieses Sprichwort mit der Zeit wird alles besser. Das ist die Frage, wie entwickelt sich denn die Geschichte von der Isaura aus Bouchdeni?
Es erscheint irgendwann eine Playboy-Ausgabe mit der nackten Schauspielerin, die Isaura verkörpert. Und das wird im Ort eine Sensation. Und das macht natürlich auch etwas mit dieser Frau, die Isaura sehr ähnlich sieht.
Was?
Ja, das ist eine gute Frage, was? Auf alle Fälle, vielleicht bringt sie sie noch näher zu ihrem Mann.
Wir wollen nicht alles verraten, aber Sie merken schon so langsam, dieser Roman beginnt in den Teilgeschichten durchaus realistisch und bekommt dann immer zeitweilig so eine surrealistische Färbung. Manche Dinge wirken doch recht unwirklich. Da wachsen zum Beispiel Bäume in Häusern und noch andere kuriose Dinge passieren. Haben Sie diese Färbung von Anfang an so geplant oder hat sich das aus den Geschichten heraus entwickelt, dass Sie gewissermaßen Sie so übersteigern mussten während des Schreibens?
Es hat sich eigentlich so entwickelt, zum Beispiel diese Geschichte mit dem Kirschbaum, der eines Tages einfach mitten in ein Haus wächst, durchs gewichte Parkett und eine ganze Beziehung durcheinander bringt und der Frau zur späten Emanzipation verhilft. Oder die Geschichte von Auswanderungsfantasien eines Freundes der Protagonistin, der unbedingt nach Italien fahren will und doch mitkriegt, wie es seinem Bruder dort geht. Und das sind immer eigentlich heitere, würde ich sagen, heitere Geschichten, nicht wahr? Es gibt Abgründe, aber ich wollte doch hoffnungsfroh bleiben. Ich will jetzt nicht die Deutungshoheit über mein Buch haben. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Aber ich meine, dass es doch ein heiterer Ton ist.
Also ich würde das bestätigen, aber es ist durchaus so, dass hinter dieser heiteren Erzählfassade in der Tat immer ein Abgrund lauert. Wir sollten noch über etwas Zweites kurz sprechen. Diesen Geschichten aus der kleinen Stadt in den Karpaten ist eine zweite Erzählebene gegengeschnitten. Wovon handelt die? Wo ist die angesiedelt?
In der Rahmengeschichte fährt eine Schriftstellerin mit einem Pianisten auf Lesereise von Ort zu Ort quer durch Deutschland. Und während sie aus diesem Buch über diese Liebesgeschichten in den Karpaten vorliest, tut der Pianist die Geschichten in Musik übersetzen. Und es entwickelt sich auch eine bestimmte Beziehung.
Jetzt mal abgesehen von diesen Liebesvariationen auf beiden Erzählebenen, gibt es gewissermaßen auch eine politische Ebene in diesem Roman. Es wird ja von den Verhältnissen im postsozialistischen Rumänien erzählt. Da gibt es zum Beispiel einen Aufreißer namens, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, Ovidiu, habe ich das richtig ausgesprochen, ja, der dann zum korrupten Aufsteiger wird. Inwiefern steht dieser Mann nun symptomatisch für diese Epoche?
Er verkörpert diese Epoche, er ist ein Neureicher, der alles durcheinander wirbelt, der auch eine wichtige Rolle spielt in dieser Beziehungskonstellation. Er ist ein Profiteur der Wende und es geht eigentlich in diesem Buch um Klassenunterschiede. Das habe ich immer in allen meinen Büchern so angedeutet, aber noch nie so klar herausgearbeitet wie in diesem Buch. Also es gab große Klassenunterschiede vor dem Kommunismus, dann der Kommunismus hat versucht, die Diktatur hat versucht, so die Gesellschaft umzudrehen und die Proletarier an die Macht zu bringen und die Intellektuellen zu unterdrücken und die Adligen, die Großgrundbesitzer. Aber nach der Wende haben sich diese Klassenunterschiede wieder sehr stark zum Vorschein getreten. Auf der einen Seite eben die Intellektuellen, die durch einen Habitus so Anspruch haben auf Schönheit, auf die Welt, die einfach Ferien machen, sich Ferien gönnen, Muße haben, lesen, die Welt für sich in Anspruch nehmen. Und auf der anderen Seite eben die Leute im Ort, in Bustein, die eben als Schichtarbeiter in der Papierfabrik auch so ihre Kinder erzogen haben und nicht sich sehr viel vorstellen, worauf sie Anspruch haben sollten. Und hier kommt eben dieser Ovidiu, der ein Neureicher ist, auch aus dem Proletariat kommt, aber plötzlich zum Geldadel dazu gehört und vieles durcheinander bringt und auch ein bisschen diesen Zynismus unserer Welt verkörpert, aufzeigt, was mit Geld und auch mit Macht möglich ist.
Tanzende Frau, Blauer Hahn, der neue Roman von Dana Grigorczyk. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Carsten Otte war das im Gespräch mit Dana Grigorczyk. Weiter geht's mit Norbert Gstrein. Der 64-jährige Österreicher war mit seinem neuen Roman Im ersten Licht für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Gstrein begleitet darin einen 1901 geborenen Jedermann durch ein Jahrhundert der Kriege und Versehrtheiten. Christoph Schröder hat mit Norbert Gstrein in Leipzig gesprochen.
Herr Gstrein, Ihr Roman setzt ein im Jahr 1920 und endet in den 1980er Jahren. Man kann sagen, dass Sie da tatsächlich ein Panorama des 20. Jahrhunderts entwerfen, des österreichischen 20. Jahrhunderts, aufgehängt an einer Hauptfigur, Adrian Reiter, geboren im Jahr 1901. Diese Figur heißt Adrian Und es gibt ziemlich am Anfang eine Passage, da heißt es, wenn uns wenigstens die Adria geblieben wäre, das Meer hätte uns zu sanfteren Menschen gemacht. Vielleicht können Sie etwas sagen zu diesem Zusammenhang des Namens Adrian, von dem ich ausgehe, er ist kein Zufall, und diesem nicht mehr vorhandenen Zugang zum Meer der gestorbenen KOK-Monarchie, die in diesem Buch ja auch zugrunde geht. Was gibt es da für eine Verbindung zwischen Meer und Adrian?
Also dieser Roman setzt teilweise sehr nostalgisch ein, mit einem Nachdenken darüber, was mit der österreichischen Monarchie alles verloren gegangen ist. Unter anderem der Zugang zum Meer. Es heißt ganz früh in diesem Roman, das Meer hätte uns zu sanfteren Menschen gemacht. Und ohne das Meer, ohne die Adria, was sind wir? Beschränkte Alpentrottel. Das ist eine sehr kräftige Setzung. Der Name Adrian ist nicht einer, den ich gleich anfangs in diesem Zusammenhang und mit dieser direkten Bedeutung gesetzt habe. Ich hatte die Figur zuerst, aus welchen Gründen auch immer, Josef genannt. Und da hat jeder Satz falsch geklungen. Und Adrian hat sich richtig angehört. Und irgendwann habe auch ich die Verbindung begriffen, dass Adrian und Adria einen Zusammenhang haben.
Es ist ein Buch, das sehr viel mit dem Krieg zu tun hat, mit zwei Kriegen. Erst mit dem Großen Krieg, dem Ersten Weltkrieg, später mit dem Zweiten Weltkrieg. Und natürlich bin ich überzeugt davon, Norbert Stein, Sie schreiben keine historischen Romane, sondern Sie suchen immer eine Anbindung an die Gegenwart in allem, was Sie tun. War die derzeitig sehr kriegerisch aufgeladene Zeit, wobei man sagen muss, jede Zeit ist kriegerisch aufgeladen, aber es kommt uns ja auch immer näher, so ein Impuls zu sagen, Sie wollen mal literarisch nachschauen, wie sozusagen Krieg in den Menschen reinkommt und was das mit ihm macht?
Ja, es hat mit Sicherheit damit zu tun, dass wir in diesen Zeiten leben, dass ich in dieser Zeit lebe, dass ich Zeitungsleser bin und dass ich dann nicht sehr lange überlegen habe müssen, was ein Thema sein könnte. Die Kriege, die näher kommen, sind ein uns bedrängendes Thema. Ich wollte nicht direkt über die heutigen, über die jetzigen Kriege schreiben, aber gewisse Konstanten bleiben beim Nachdenken über den Krieg unweigerlich. Fragen wie, wer geht in den Krieg, wer bleibt vom Krieg verschont, kann man in einen Krieg gehen und unversehrt zurückkommen. Es gibt dann in diesem Roman auch gleich zu Beginn 2, 3 sehr konkrete geografische Markierungen, sodass man diesen auch historischen Roman unbedingt auch als einen Roman liest, der man etwas über die Jetztzeit erzählt. Beispielsweise heißt eine Figur mit Gründen Lemberg.
Sie haben eine kurze Lesepassage vorbereitet aus dem Roman, aus dem Anfang. Ich würde Sie bitten, kurz etwas zu lesen.
Sehr gern. Es ist der Anfang, der sich von selbst verstehen sollte. Adrian war selbst nicht im Krieg gewesen, aber 3-mal im Lauf seines Lebens hatte er mit jungen Männern zu tun, die im Krieg gewesen waren und die dann sein weiteres Leben jeweils für lange bestimmten. Das erste Mal war er gerade 19 geworden, 1920 das Jahr, und hatte in der kleinen Stadt in der Nähe von Salzburg, in der er aufgewachsen war, im Hotel Schwanen, an der Rezeption zu arbeiten begonnen, als er hörte, in der Ellerschen Villa am See sollten den Sommer über Kriegsverletzte untergebracht werden. Etwas, das ihm zunächst nicht als groß bemerkenswert erschien, weil man den Versehrten überall begegnete und er im Grunde genommen nur zur richtigen Stunde vor das Hotel treten musste und zusehen konnte, wie dort der Veteran seine Stellung bezog, der sich auf einem Rollbrett bewegte, weil er keine Beine mehr hatte, und einem den Klingelbeutel wie in der Kirche an einem langen Stab unter die Nase hielt. Szenen wie diese gehörten zum Alltag, aber als der junge Herr aus der Villa eines Nachmittags zum ersten Mal auf der Hotelterrasse auftauchte, war es doch etwas anderes. Die Kellnerin hatte Adrian darauf aufmerksam gemacht und er war an das Speisesaalfenster getreten und hatte hinausgeschaut. Und da war er gesessen, ganz am ungünstigen Ende der Terrasse, von dem man keinen Blick auf den See hatte und wo sich sonst nie jemand hinsetzte. Ein junger Herr, ja, und ihm fehlten weder Arm noch Bein, aber er hatte etwas mit dem Gesicht. Und die Kellnerin, die zu dieser Tageszeit allein die Bedienung bestritt, die einzige Frau in der Riege, wollte nicht zu ihm hinausgehen. Sie sagte, sie fürchte sich und bat Adrian, sie zu vertreten, obwohl er nicht für das Servieren zuständig war. Und er ging hinaus und bediente den jungen Herrn, hatte seine Rezeptionistenuniform an, doch das störte diesen nicht. Es war ein windiger Tag, Sommerbeginn, noch im Juni, nicht besonders warm, aber auch das schien dem jungen Herrn nichts auszumachen. Er saß in Hemd und Hose da und sah Adrian beim Bestellen nicht an, mit dem wilden Zickzack von Narben, die sich kreuz und quer durch sein Gesicht zogen und es in vier gegeneinander verschobene Quadranten zerlegten, der Mund wie halb ins Profil versetzt. Der Stacheldrahtverhau in seiner Fresse, so nannte es viel später einmal. Und da war es nicht der Stacheldrahtverhau, der schmerzte, es war die Fresse. Er hätte sich das Wort sparen sollen. Die Nase war offensichtlich rekonstruiert, aber immerhin war es eine Nase, wenn auch vielleicht nicht seine. Doch die Augen mit den unruhigen Pupillen und dem einmal fahrigen, dann wieder beharrenden Blick konnten nur seine Augen sein, weil niemand Augen transplantierte. Danke.
Dankeschön. Wir sind im Salzburger Land an einem See. Und es gibt dort diese Villa mit Kriegsversehrten. Es ist 1920 und man könnte so salopp sagen, der Krieg ist vorbei. Inwieweit lässt sich an diesen jungen Menschen in dieser Villa aber sehr deutlich ablesen und nicht nur in den Gesichtern, nicht nur physisch, dass der Krieg eigentlich nicht vorbei ist, eigentlich nie vorbei ist für sie?
Ja, das sind Versehrte und es sind hauptsächlich fast alle Gesichtsversehrte. Sie haben also im Krieg physiognomisch ihr Gesicht verloren, aber auch darüber hinaus ihr Gesicht verloren. Das ist eine kräftige Setzung. Das sind lebende Tote, die sich da versammeln. Und im Verlauf des Romans, das ist eine Strukturierung dieses Romans, nimmt sich einer von den anderen der in dieser Villa versammelten Kriegsversehrten das Leben. Das sind geradezu nebenbei Beobachtungen, die ich in die Erzählung einfüge. Es heißt immer wieder einmal, es wird eine Jahreszahl genannt. In diesem Jahr nahm sich XY das Leben. Mehr wird davon nicht erzählt. Das wird geradezu als Selbstverständlichkeit erzählt.
Nun ist Adrian die Hauptfigur, Jahrgang 1901, ein Mensch, der im Grunde genommen theoretisch für zwei Kriege in Anführungszeichen in Frage käme als Teilnehmer, aber er ist, um dieses Wort mal einzubringen, nicht kriegstüchtig. Wie kommt das, dass Adrian nicht als Soldat dienen muss und was hat das mit seinem, sagen wir mal, sozialen, autobiografischen Hintergrund zu tun? Wo kommt er her und warum ist er sozusagen kein Kriegsteilnehmer?
Er ist der Sohn eines Postbeamten im Salzburger Land und den jungen Männern, die er da in der Villa beobachtet, diesen Kriegsverletzten, sozial untergeordnet, wenn man so will. Und er ist auf eine sehr merkwürdige Weise von ihnen fasziniert, obsessiv besetzt und ist selbst jemand, der nicht im Krieg war, weil sein Vater ihm beim Holzmachen für den Winter mit der Axt ins Bein geschlagen hat und ihn so untauglich gemacht hat. Untauglich zunächst für den Ersten Weltkrieg, aber dann auch untauglich für den Zweiten Weltkrieg. Er ist also eigentlich jemand, der beiden Kriegen entkommen ist, aber man wird beim Lesen feststellen, es gibt dieses Entkommen für ihn nicht.
Warum ist er so fasziniert von diesen Menschen und vom Krieg?
Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle und gar nicht ganz genau beantworten kann und auch nicht ganz genau beantworten will, weil das sozusagen die Freiheit, die Ambiguität eines Romans bleiben soll. Eine Möglichkeit ist, dass er sich als Davongekommener den anderen gegenüber, seinen Jahrgangskollegen gegenüber, schuldig fühlt. Er fühlt sich jedenfalls zuständig für sie. Wenn man den Roman zu Ende gelesen hat, wird man sehen, er möchte gern für sie eingetreten sein. Er möchte, das ist ganz kräftig am Ende, er möchte nachgetragen für sie der Engel gewesen sein, der sie gerettet hätte.
Jetzt ist es tatsächlich so, dieser Roman hat drei Teile. Der zweite Teil mit einem Zeitsprung dann geht in die Zeit des Nationalsozialismus oder in die Vorzeit des Nationalsozialismus ins Jahr 1935. Adrian ist Lehrer an einem Gymnasium in Salzburg für Geschichte und Englisch und Das ist sehr interessant, wie Sie das machen, wie er durch diese Zeit durchkommt. Die Frage ist, wie steht Adrian in dieser Zeit zur Macht? Wie steht er zu den Nationalsozialisten? Ist es der klassische Mitläufer? Ist es ein Jedermann, der einfach so mitläuft? Wie sehen Sie Ihre Figur?
Er ist ein Mitläufer, er schmiegt sich vielleicht allzu chamäleonhaft den Verhältnissen an. Und er ist natürlich auch ein bisschen mehr als ein Mitläufer. Und ich versuche, an dieser Figur die Frage zu stellen und vielleicht halb zu beantworten, ob man und wie sehr man sich als Mitläufer und als Zaungast der Geschichte auch schuldig machen kann. Nicht nur Mitläufer ist unter anderem deswegen, weil er in seiner Schule für seine Schüler einen Aufsatzwettbewerb ausrichtet mit dem Titel Der Führer im Weltkrieg, das meint den Ersten Weltkrieg. Und bei einem solchen Aufsatzwettbewerb kann man nur Propaganda zurückbekommen.
Er ist ja auch sehr begeistert von der Kavallerie. Und es gibt einen Schüler, einen Menschen namens Martin Baumgartner. Das ist ein Schüler von ihm, der dann tatsächlich in den Krieg zieht und ihm auch aus diesem Krieg berichtet. Was ist das für ein Schüler-Lehrer-Verhältnis, das die beiden haben?
Das ist ein fast umgedrehtes Schüler-Lehrer-Verhältnis. Der Schüler nimmt sich gewissermaßen seines sehr schwachen Lehrers an und gleichzeitig springt diese obsessive Besetztheit, die Adrian für den Krieg hat, auf diesen Schüler über. Und da wird es dann regelrecht die Begeisterung. Der Schüler Martin Baumgartner geht in den Krieg, ist im Osten und weiß sehr früh, bereits 1941, von den Wehrmachtsverbrechen zu berichten, kommt nach Hause und Adrian erfährt von ihm, was im Osten angerichtet wird. Und von da an erlaube ich mir als Autor, dieser Figur über 10 weitere Jahre jedes Leben auszutreiben, weil er nicht weiß, wie mit diesem Wissen umgehen. Ein klassischer Schweigender der Nachkriegszeit.
Im Ersten Licht heißt der neue Roman von Norbert Gstrein, erschienen im Hansa Verlag. Herr Gstrein, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank, Christoph Schröder. Danke.
Wir bleiben literarisch in Österreich und erleben jetzt die Autorin Birgit Birnbacher. Sie wurde 2019 in Klagenfurt mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Ihr Roman »Wovon wir leben« wurde gefeiert. Jetzt hat Birnbacher einen neuen Roman geschrieben. Der Titel »Sie wollen uns erzählen«, ein Zitat der Band Tokotronic. Mein Kollege Carsten Otte hat Birgit Birnbacher auf der Messe getroffen und er hat sich mit ihr auf der Treppe in der großen Glashalle niedergelassen.
Birgit Birnbacher hat ihren neuen Roman in die Messestadt mitgebracht. »Sie wollen uns erzählen« heißt das Buch aus dem Wiener Schollnei Verlag. Wir sitzen mitten auf der Treppe. Die Messebesucher strömen an uns vorbei. Das richtige Messefeeling. Wie fühlen Sie sich vorab, wenn Sie sozusagen mit einem neuen Roman auf so eine Riesenveranstaltung kommen? Hat man da Angst, irgendwie unterzugehen?
Ach, ich finde es eigentlich mittlerweile wunderbar. Ich liebe es, die Leute aus der Branche zu treffen. Ich suche mir die guten Sachen raus, ich hole mir die guten Bücher, freue mich auf die Gespräche mit den Kolleginnen, mit den Rezensenten, Rezensentinnen. Und es fühlt sich mittlerweile an, ein bisschen wie ein Klassentreffen manchmal.
Birgit Birnbacher, fangen wir mal gleich an mit diesem Roman, der ja ein schweres Thema hat, auf das wir auch gleich noch eingehen werden. Ganz am Anfang der Geschichte stirbt ein Hase, man weiß nicht so genau, ob man weinen oder lachen soll. Was ist da geschehen?
Ja, der Hase stirbt. Es ist ein Unfall und es ist kein Unfall. Es ist ein Mord und es ist kein Mord. Es ist eine sehr grausame Tat und es ist eigentlich ein Akt der Menschlichkeit. Und das gefiel mir als Motiv, mit dem ich in diesen Text eingestiegen bin, weil es bei ADHS oder Neurodivergenz auch häufig so ist. Man weiß eigentlich nie genau, wie groß ist die Katastrophe wirklich.
Vielleicht schauen wir uns mal ganz genau an, was ist da passiert? Also ein kleiner Junge. Nein, das müssen Sie mir erzählen.
Es ist eine Szene in der Schule. Der Junge befindet sich mit einigen Schulfreunden auf dem Schulgelände. Sie verlassen den geregelten Bereich sozusagen, begeben sich unerlaubterweise in ein Gebiet, wo sich die Schulhasen aufhalten. Und dann gibt es einen tragischen Unfall, weil Ossi, das Kind, die Hauptfigur in diesem Text, neben der Mutter die Stalltür nicht richtig verschließt, der Hase kommt relativ grausam zu Tode und er fühlt sich schuldig. Letztlich ist auch er es, der den Hasen dann erlösen wird.
Sie haben es gerade gesagt, im Mittelpunkt des Romans steht der 10-jährige Ozzy, aber eben auch die Mutter. Was verbindet, was trennt die beiden?
Mutter und Sohn haben ADHS. Sie sind beide mit einem flirrenden Nervenkostüm ausgestattet. Sie sind beide ziemliche Schnellkocher, das heißt, sie explodieren rasch, sie streiten viel, sie schreien einander an. Sie haben einen schwierigen, hektischen Alltag, aber sie lieben einander heiß und innig und kämpfen sich so durch.
Vielleicht sprechen wir auch ganz kurz mal über das Elternpaar. Ann und Christian sind Ozzys Eltern. In welchen beruflichen und sozialen Milieus leben die beiden?
Ann und Christian sind Wissenschaftler. Sie sind beide tätig im Postdoc-Bereich. Das ist ja ein relativ prekärer Bereich, der trotz hohem Bildungsabschluss keine sozialen Sicherheiten verschafft. Und Chris ist Biologe, Ann ist Soziologin. Ich mag es ja oft recht klar unterschieden. Und es hat mich auch gereizt, sozusagen zu zeigen, wie unterschiedlich die beiden ihre Perspektiven auf so eine Wesensart wie ADHS legen, wie unterschiedlich sie diese Probleme wahrnehmen. Und auch schließlich sich das Leben von Ann und Oz unter diesem Kontext erzählen.
Es dauert ein wenig, aber auch nicht so lange, bis genau dieses Schlüsselwort ADHS fällt. Früher nannte man das ja Zappel-Philipp-Syndrom und es gab verschiedene Begriffe dafür. Heute ist die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung ein Begriff. Sie ist in den Medien, jedenfalls die meisten haben schon mal davon gehört. Was hat Sie jetzt als Schriftstellerin an diesem Thema gereizt?
Also mir hat es gefallen, dass dieses Thema ADHS, ich hoffe, es fällt der internationalen Kodierung bald ein besserer Begriff ein. Ich finde ihn maximal unzutreffend, weil ja Menschen mit ADHS massiv aufmerksamkeitsbegabt sind, nur halt für sehr bestimmte Dinge. Und so eine Art Hyperfokus, der auch eine gewisse Rolle spielt im Buch und auch beim Schreiben des Buchs, aber das sei dahingestellt. ADHS spielt in mehrfacher Hinsicht in meinem Leben eine Rolle. Aber was mich als Soziologin eigentlich mehr interessiert ist, warum spielt es für so viele andere eine Rolle? Warum gibt es plötzlich so viele junge Menschen, die sich fast dekorieren mit Diagnosen? Und warum ist es so wichtig zu erfahren, was man eigentlich hat?
Haben Sie auch eine Antwort auf diese Frage?
Tatsächlich glaube ich nach der ganzen Recherche, dass es ein demokratiepolitisch relevantes Bedürfnis ist von uns Menschen, die Dinge einzuordnen. Wir leben in einer sehr unsicheren Zeit und es gibt sehr viele Krisen, vor allem für die jungen Menschen, extrem bedrohlich. Wir wollen klare Verhältnisse, das sieht man ja immer wieder auf dramatische Weise in den politischen Ergebnissen, aber wir wollen sie auch in unserem Alltag. Wir wollen wissen, was los ist und die Dinge benennen können.
Und wie sich das in Literatur übersetzt, denn darum geht es ja auch. Es ist ja kein Themenbuch, kein Sachbuch, wo gewisse Topics, gewisse Eckpunkte dieser Krankheit abgehandelt werden. Es geht hier wirklich darum, das in künstlerische Sprache zu übersetzen. Und wie sich das anhört, das bekommen wir jetzt mit in einer kleinen Lesepassage aus dem Roman. Birgit Birnbacher liest aus Sie wollen uns erzählen, ist übrigens im Schollnai Verlag erschienen.
Mutter und Sohn sind im Spiel nicht gut. Sie hassen UNO. Mensch, ärgere dich nicht. 4 gewinnt. Sie hassen Regeln und Vorhersehbarkeit, die vorgegebenen Abläufe, die Unausweichlichkeit des Verlierens. Ihre Spiele sind eher Gespräche und ihre Gespräche sind ein Erzählen. Ihr Erzählen hat begonnen, als Ozzy zu sprechen begann. Es entwickelte sich aus harmlosen Spielereien zu kurzen Rettungsinseln aus dem Faden oder überfordernden Alltag. Zum Beispiel im Bus. Erzähl deine größte Angst. Erzähl deinen ärgsten Traum. Erzähl mir von meiner Geburt. Bald wird es nicht nur Mittel, sich kurzzeitig wegzubeamen, sondern auch eine Art Gegengift. Zum Beispiel, als Ozzy beginnt, Zuschreibungen zu erfahren, die Ann nicht gelten lassen will. Ihn sollen sie nicht zurechtstutzen, wie sie es mit ihr getan haben. Er soll wild wachsen dürfen, nicht dauernd deprimiert von diesem diffusen Gefühl sein, irgendwie nicht hineinzupassen, dauernd die falsche Betriebstemperatur zu haben, viel zu knisternde Nerv. Gegen jede Erzählung über sein So-Sein erzählt sie ihm eine eigene Version. Dabei übersieht sie, dass jene, die anmerken, dass er das Warten lernen muss, dass er das Sandspielen lernen muss, dass er das in der Reihe gehen lernen muss, mitunter auch Recht haben. Sie versteht nicht früh genug, will nur, dass alle die Hände vom Kind lassen, will nicht, dass sich einschreibt in ihn, dass er nicht richtig ist, will nicht wollen müssen, was sie wollen.
Birgit Birnbacher las aus ihrem neuen Roman »Sie wollen uns erzählen«, ist im Schollner Verlag erschienen. Wir sitzen hier mitten in der Leipziger Buchmesse in der riesigen Glashalle auf den Stufen. Die Messebesucherinnen und Besucher laufen an uns vorbei und fragen sich, warum wir jetzt diesen Platz uns ausgewählt haben. Und ich würde sagen, ganz einfach, weil das auch etwas mit diesem Buch zu tun hat. Diese Figuren haben immer den Eindruck, sie stehen unter Beobachtung. Das tun wir hier gewissermaßen jetzt auch. Bei der Mutter ist das im doppelten Sinn, denn sie hatte eine zweifache Care-Arbeit zu leisten. Also muss sich nicht nur um ihren Sohn kümmern, sondern auch um ihre Mutter. Warum ist die hilfsbedürftig?
Ja, die Großmutter ist im Gebirge, wo ich herkomme. Ich kann mich irgendwie nicht ganz lösen davon, von meinen Generationenproblemen oder Herkunftskomplexen, wie viele Österreicher, denke ich. Aber die Mutter ist im Gebirge, sie ist abgehauen aus dem Krankenhaus. Etwas, was relativ häufig vorkommt bei älteren Menschen, wenn ihnen eine Operation bevorsteht. Sie sind verwirrt, es ist heißer Sommer, sie ist ein wenig dehydriert, sie haut ab. Und an und aus begeben sich auf die Suche nach ihr.
Warum kümmert sich überhaupt die Schwester von Ann nicht um die hilfsbedürftige Mutter? Die hätte doch eigentlich mehr Zeit.
Ja, die Schwester von Ann, die hat sich aus diesem Familienkonstrukt ein wenig selbst hinausbegeben. Also sie lebt ein sehr unabhängiges Leben. Sie leitet eine Art Kommune auf einem selbstverwalteten Bauernhof im Waldviertel. Sie hat so, was so ein Aussteigerleben betrifft, eigentlich nichts ausgelassen und fühlt sich relativ befreit von den Konventionen, unter denen Ann aus ihrer Sicht zu leiden hat.
Das Ganze entwickelt sich dann zu einem Art doppelten Roadmovie. Mutter und Sohn sind auf getrennten Wegen unterwegs, kommen am Ende wieder zusammen. Das ist eine, ich würde sagen, sehr anrührende Szene. Die muss dann jeder selbst lesen. Aber was passiert auf diesen beiden Reisen mit diesen zwei Figuren?
Naja, Mutter und Sohn begeben sich hinein ins Gebirge. Sie finden die Großmutter vor in dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist, in den Bergen. Und die Großmutter ist augenscheinlich verwirrt, steht neben sich und sie weigert sich, das Haus noch einmal zu verlassen. Das alles spielt sich natürlich auch ab vor dem Hintergrund der Frage, wie ist es eigentlich mit Neurodivergenz über die Generationen hinweg? Welche Narrative hat es eigentlich früher gegeben für so übernervöse Menschen? Und sehr gewagt, ist es nicht vielleicht auch so, dass Kinder mit ADHS in einer so überreizten und übersteuerten Umwelt, wie wir sie jetzt erleben, möglicherweise sogar etwas sind wie Kinder ihrer Zeit? Das waren Fragen, die ich mich gestellt habe.
Der Text erzählt von Ausnahmezuständen, das haben Sie gerade eben schon gesagt. Das betrifft die menschliche Verfassung, genau wie zum Beispiel auch Wetterkapriolen. In welchem Verhältnis stehen innere und äußere Natur in Ihrem Roman?
Naja, ich habe irgendwann erfahren, dass es bei Menschen mit ADHS so ist, dass sie sich besonders wohl und funktionierend fühlen in Situationen, die für die meisten Personen eine sehr große Herausforderung wären. Zum Beispiel sind viele Menschen mit ADHS hervorragende Ersthelfer. Sie können dann gut reagieren, wenn ihr Dopaminspiegel, ihr Innerer an die äußeren Verhältnisse angepasst ist. Und sie fühlen sich eigentlich recht wohl in einer übererregten Situation, in einer Zeit, die sehr übererregt und nervös ist, weil sie sich selbst innerlich andauernd so fühlen und dann ein Gefühl der vielleicht angenehmen Koexistenz haben mit den Umständen. Und das fand ich interessant, das habe ich versucht, in diesem Text immer wieder aufflackern zu lassen.
Vielleicht sprechen wir auch noch über den Romantitel »Sie wollen uns erzählen«. Als begeisterter Hörer der Band Tokotronic habe ich mir natürlich sofort gedacht, das ist ja eindeutig der Songtitel von Tokotronic. Welche literarische, existenzielle, metaphorische Bedeutung hat dieser Titel jetzt für den Text?
Ja, ich freue mich sehr, dass der Titel jetzt wieder so viel gehört wird. Tatsächlich war mir beim vermeintlichen Erfinden sozusagen des Titels nicht klar, obwohl ich diesen Song sehr, sehr gut kenne und der auch ganz bestimmt aus meinem Unterbewusstsein sich ausgegraben hat, dass es sich um diesen Titel handelt, sondern hat er sich ergeben, weil es in diesem Buch sehr viel darum geht, durch das Erzählen des eigenen Lebens, der eigenen Seinsart, wieder die Überhand zu gewinnen über die eigene Identität und sich wirklich auch gegen gesellschaftliche Umstände zu wehren, die einem widerfahren im Bildungssystem, in der Sozialisation, im Beruf, weil viele doch und so auch an und aus ganz, ganz oft die Erfahrung machen, dass sie einfach nicht entsprechen, dass sie nicht passen, dass sie ungenügend sind und unzureichend über ihren Alltag sozusagen überhaupt verfügen können und den gestalten können, dass sie Versager sind. Und übers Erzählen tut sich eine Macht auf, die jeder Mensch hat, wenn er sich dem widmet und widmen kann, sofern er über diese Privilegien verfügt, dass er sich dem widmen kann. Das ist natürlich vorausgesetzt. Aber ich finde es einen sehr tröstenden Gedanken, dass Identität etwas ist, was lebenslang formbar bleibt.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Mit der Schriftstellerin Birgit Birnbacher habe ich über ihren neuen Roman »Sie wollen uns erzählen«, erschienen im Wiener Schollnei Verlag, gesprochen, und zwar auf der Leipziger Buchmesse in der großen Glashalle mitten auf den Treppenstufen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen sehr.
Um den Krieg geht es auch im zweiten Roman der in Sachsen geborenen Lyrikerin, Klangartistin und Übersetzerin Ulrike Almuth-Sandig. Sie hat in den letzten 10 Jahren diverse Projekte mit dem ukrainisch-deutschen Poesiekollektiv Landschaft realisiert und war auch viel in der Ukraine unterwegs. Den Schock des russischen Überfalls auf die Ukraine hat Sandig nun auf sehr ungewöhnliche Weise in ihrem neuen Roman verarbeitet. Im Orkan heißt das Buch. Mein Kollege Christoph Schröder hat mit ihr gesprochen.
Frau Sandig, Sie sind schon seit mehr als 10 Jahren aktiv in einem ukrainisch-deutschen Poesiekollektiv mit dem Namen Landschaft. Ihr neuer Roman hat einerseits sehr viel mit der Ukraine zu tun, aber dann doch auch wieder nicht, weil er so ein bisschen auch diese konkreten Landschaft enthoben ist. Dieses Buch spielt in einer nahen Zukunft, in einer fiktiven Stadt namens Volnopol. Was ist das für eine Stadt?
Das Wichtigste, was mir am wichtigsten an dieser Stadt ist, dass es das Volnopol wörtlich übersetzt die freie Stadt ist. Und Volnopol ist eine fiktive Stadt, es gibt sie so nicht. Gleichzeitig ist sie so wie einige Städte, in denen ich gewesen bin. Die Stadt, die vielleicht am meisten Ähnlichkeit mit Volnopol hat, ist Mariupol im Osten der Ukraine.
Eine Stadt, die Sie wahrscheinlich kennen und die Sie, so wie Sie kennengelernt haben, nicht wiedersehen werden, ne?
Genau, ich war 2018 in Mariupol auf einem Schriftstellertreffen und habe da viel Zeit unter anderem am Stadtstrand, der sehr sandig ist, verbracht. Das hat sich ins Buch eingeschrieben, und als ich dann 2022 atemlos vom Überfall Russlands auf Mariupol gelesen habe, standen mir einfach so die Haare zu Berge, dass ich alles stehen und liegen gelassen habe, weil ich natürlich dort in dieser Zeit Menschen kennengelernt habe und ich war voller Sorge und die waren nicht zu erreichen und so weiter. Und dieser Schock und dieses Wissen, dass diese Stadt, so wie ich sie gesehen habe, nicht mehr existiert, das hat sich mir ganz eingeschrieben.
Sie haben ein Stichwort genannt, nämlich das Stichwort Sand. Es passieren in Ihrem Roman merkwürdige Dinge. Diese Stadt Volnopol wird allmählich lahmgelegt, überdeckt von einem Sand, der von überall herzukommen scheint. Die Menschen drohen, unter ihm begraben zu werden. Er dringt überall ein. Sie haben eine kurze Lesepassage herausgesucht, in der das auch Thema ist. Ich würde Sie bitten, kurz etwas zu lesen.
Sehr gerne. Einatmen, ausatmen, einatmen. In Nadias Ohren rauscht das Blut. Mal ist sie da, mal nicht. Wieder und wieder wacht sie in ihrer Küche auf, wo sich langsam der Staub senkt. Ich bin ein Kind des Glücks, denkt sie, als auch das Rauschen in ihrem Kopf sich zu senken beginnt. Und hier kommt der Moment, in dem sie das Rieseln wahrnimmt. Der Sand bewegt sich in feinen Strömen, knapp oberhalb von Nadias Wahrnehmungsgrenze. Durch das angekippte Fenster, aber auch vom Inneren des in sich zusammengefallenen Gebäudeblocks her. Nadia liegt auf dem Boden eines Stundenglases, in das unerbittlich feiner Sand rinnt. Diese riesige Wanderdüne, dämmert es ihr, oder was auch immer da über ihr eingebrochen ist, kann jeden Moment weitersacken und sie endgültig unter sich begraben. Aber wenn das Nicht-Erinnerte wahr ist, warum nicht auch das Gedachte, das Lautlose, warum nicht das Unerhörte? Nichts, was da ist, geht verloren. Was einmal in der Welt ist, und sei es als Stoßgebet, ist nicht mehr zurückzunehmen. Nadia ignoriert das Pochen in den Schläfen und hebt den Kopf. In einem Winkel unter der Tischkante erkennt sie eine Ecke des Fensters mit halb heruntergefallenen Jalousien, von wo aus ein Balken Licht in die Küche fällt. Staubpartikel tanzen darin ihren Reigen nach eigenen Gesetzen. Nach diesen Gesetzen fällt Sand nicht nach unten, sondern nach oben, das Stundenglas hinauf. Die Zeit verläuft rückwärts und setzt sich neu zusammen. Winzige Körner bilden Strukturen, getragen vom Skelett dessen, was einmal Nadias Gebäudeblock war, gewinnen an Stabilität und fügen sich zu einer neuen, besseren Form, dem Positivabdruck einer unwahrscheinlichen Idee. Winzig und eingeklemmt mag Nadia darin liegen, aber ihr Herz wird zum Herz einer Riesin mit schützend erhobenen Händen und schlagenden Zöpfen im Wind, einer Königin aus Quarz. Vielen Dank.
Dankeschön. Es ist ein Buch, in dem ein Krieg herrscht, in dem es einen Angriff gibt. Aber ich glaube, wir konnten schon aufgrund dieses Auszugs hören, es ist beileibe kein dokumentarischer Roman. Es fallen keine Bomben, es gibt keine Raketen. Und trotzdem gibt es eine sehr wachsende Bedrängnis, in die die Menschen zusehend kommen. Und dafür finden sie Bilder. Warum war es Ihnen so wichtig oder warum haben Sie die Entscheidung getroffen, über die Ukraine und diesen Krieg nicht streng realistisch zu schreiben, sondern Bilder zu finden, die sozusagen dieses Gefühl des Eingeschlossenseins evozieren?
Ich glaube, der wichtigste Grund dafür ist der, dass dieser Krieg auch unserer ist. Es geht in diesem Buch um die Ukraine, aber noch mehr als um die Ukraine geht es um die Bedrohung durch den Totalitarismus, dass ein Totalitarismus in jede Ritze eindringt. Das ist auch eine Eigenschaft von Diktatur, die Diktatur seltsamerweise auch mit dem Krieg gemeinsam hat. In beiden Lebensstrukturen dringt sozusagen die Politik mitten in die privatesten Situationen des Lebens hinein und schiebt sich vor alle Lebensplanungen, sitzt in den Köpfen in Form von Falschwissen und Gedanken fest. Und dieses Eindringen totalitärer Systeme findet hier natürlich auf eine hybride Form statt. Und dieser Hybridkrieg, dem auch Deutschland ausgesetzt ist, der von Russland aus gegen uns geführt wird, der spielt schon auch eine große Rolle in dem Buch. Und dadurch ist es etwas, was ich nicht dokumentarisch erzählen kann, weil um das zu begreifen, muss man den Vorstellungsrahmen ins Imaginäre auch sprengen.
Jetzt haben Sie zwei sehr gute Stichworte gegeben, über die ich beide gerne mit Ihnen sprechen würde. Das eine ist die Frage, und ich glaube, das ist auch schon eine Frage, die in Ihrem ersten Roman, Monster wie wir heißt, der eine Rolle gespielt hat. Das ist die Frage, wie das Totalitäre in Familienstrukturen beispielsweise auch hineinsickert. Es gibt Figuren, ich kann es mal kurz sagen, es ist drei Generationen einer Familie, die Sie beschreiben. Der Großvater sozusagen ist Bogdan, ein Mensch, der im Gulag geboren wurde und im Gulag groß geworden ist. Dann haben wir seine Tochter Nadia, eine Herzchirurgin, und den Sohn Maxim, der so im Alter von 14, 15 Jahren anfängt, mit synthetischen Drogen zu handeln. Das sind die drei Generationen. Meine Frage wäre dann natürlich, wie dieses Totalitäre, von dem Sie gerade gesprochen haben, das sich ja auf ganz vielen Ebenen zeigt, wie dringt dieses Totalitäre auch oder ist in diese Familie eingedrungen, von der Sie erzählen?
Das ist schön, dass Sie das fragen, weil das genau tatsächlich der Anfangspunkt war, weswegen ich überhaupt angefangen habe, diesen Roman zu schreiben. Denn schon bei meinem ersten Roman Monster wie wir, der spielt in der späten DDR, gibt es eine Familie, die eigentlich ganz normal ist und im Guten wie im Nicht-Guten Dinge erlebt, die überall passieren könnten, aber in einer Diktatur lebt. Und auch Kind einer Diktatur ist. So, und jetzt haben wir hier quasi eine Familie, die auch, das sind ganz normale Leute. Diese drei, Großvater, Mutter, Tochter, Bohdan, Nadia, Maxim sind, haben Probleme, die überall sein könnten. Drogenhandel im jungen Alter ist ein Riesenproblem in Deutschland, in Europa, also das Globale. Es ist nichts, was irgendwie nur in der Ukraine stattfindet, aber eben auch. Und was mich interessiert hat, was macht die totalitäre Erfahrung mit der Nähe zwischen den Familienmitgliedern? Was macht die mit der Möglichkeit, Liebe und Unterstützung auch auszudrücken, obwohl du in einem System groß geworden bist, in dem du gelernt hast, dass man sich eigentlich nur auf sich selbst verlassen kann und dass man in dem ein System, in dem man Misstrauen lernt, in dem man lernt, sich durchzumauscheln und sich auf niemanden zu verlassen. Nadia sagt immer, und der Großvater auch, in diesem Land der Idioten kann man sich auf niemanden verlassen, so, indem die Enttäuschung über mangelnde Unterstützung eigentlich immer wieder weitergegeben wird. Und das ist für mich so eine Erfahrung, auch die aus meinen Reisen in die Ukraine sich auch so speist, dass das Eindringen des Politischen immer da ist und auch jetzt im Krieg natürlich dieser permanente Ausnahmezustand und gleichzeitig passiert das normale Leben ja weiter. Gleichzeitig werden Menschen geboren, andere verlieben sich, die nächsten bauen Mist. Menschen sind nicht besser, nur weil sie Opfer eines Krieges sind. Sie sind auch nicht schlechter, sie sind einfach ganz normale Menschen und diese absurde Gleichzeitigkeit von einer anhaltenden Nihilierung des Selbst oder einem anhaltenden Ausnahmezustand und der vollkommenen Normalität haut mich immer wieder um und ist natürlich auch so ein Zentrum in diesem Buch.
Es ist vielleicht tatsächlich auch das Realistische in diesem Buch, dass die Menschen ihr Leben weiterführen, ganz normal. Ja. Das zweite Stichwort ist das Wort Chatbot, das Sie auch genannt haben. Dieses Buch spielt vielleicht in einer leicht nach vorne gerückten Zukunft und jeder der Figuren hat seinen persönlichen Chatbot, der, ich sage mal euphemistisch, auf ihn aufpasst. Also sagt, Moment mal, jetzt trinkst du hier aber zu viel Alkohol, der auch sogar, wenn jemand auf die Toilette geht, die Urinwerte gleich kontrolliert, um zu gucken, was mit denen los ist. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das nicht vielleicht auch eine Demonstration dessen ist ihrerseits, was eigentlich schon seit Jahren passiert, nämlich dass da ein Krieg geführt wird, der eben nicht nur mit Bomben, mit Raketen geführt wird, sondern in diesem virtuellen Raum. Und dann kann man sich natürlich fragen, wie sehr kann man diesen komischen Chatbots überhaupt vertrauen?
Genau, also diese Chatbots in diesem Buch, die kommen ganz harmlos daher, die empfehlen dir...
Und freundlich.
Sehr freundlich eigentlich. Die haben auch irgendwie immer gute Laune. Und dann merkt man dann irgendwie bei den ganzen Empfehlungen, die die einen ständig so auch so ungefragt abgeben, dass die manchmal gar nicht zur Situation passen wollen. Also wenn man ganz verzweifelt ist, weil man verschüttet ist, dann empfehlen sie 2 bis 3 Gläser Wasser am Tag zu trinken. Also so. Und sie haben auch so zentrale Informationen nicht. Also die Leute sehen am Schluss, wie riesige Tornados sich dieser Stadt nähern. Und ein Chatbot sagt, die Wetteraussichten für dieses Wochenende sind rosig. So. Und das ist natürlich erstmal in der Szene lustig, aber klar geht es da natürlich um Hybridkrieg und um, also ich bin keine Verfechterin, dass wir alle ins analoge Leben zurückkehren sollen, gar nicht. Und ich bewundere auch die real existierende Ukraine dafür, dass sie im digitalen Raum so viel weiter ist als wir, auch so viel sicherer, so viel europäischer im Sinne von unabhängiger von großen Servern. Aber wir haben alle das Problem, dass wir ganz oft nicht mitkriegen, wo eigentlich genau die Desinformation beginnt. Eine Desinformation beginnt auch schon, wenn durch ein Trolling oder durch eine Hackeraktion bestimmte Nachrichten nicht weitergegeben werden können. Und das machen natürlich diese Chatbots. Die sind eigentlich richtige Villains, richtige fiese kleine Typen. Und man merkt es aber nicht.
Sie sind eine unglaublich vielseitige Schriftstellerin. Ich habe es ja schon gesagt, Sie sind Performerin, Poetin, Lautpoetin, auch Sängerin. Man kann sich das auch auf YouTube angucken, was Sie alles machen. Ich habe bei diesem Buch wieder den sehr starken Eindruck gehabt, dass dieses Buch lebt, dass das pulsiert in der Sprache. Sie haben ja auch von Einatmen, Ausatmen eben gesprochen. Also diese Vitalität in der Sprache, dieses Pulsierende, dieser physische Akt des Erzählens. Warum ist der bei Ihnen so präsent? Wie kommt der zustande? Das stellt sich ja her, das kommt ja nicht automatisch.
Diese Physis, also das Körperliche im Buch, hat, glaube ich, damit zu tun, dass für mich eine ganz zentrale Szene, die auch ziemlich weit am Anfang des Buches steht, obwohl sie ziemlich weit hinten in der erzählten Zeit stattfindet, ist tatsächlich, dass Nadia, wie jetzt schon gerade in diesem Leseauszug ein bisschen zu hören war, Nadia verschüttet wird von einer riesigen Wanderdüne in der Höhe der New Yorker Freiheitsstatue, die über sie hinwegkippt. Und dann bist du natürlich, wenn du solche Sachen schreibst, bist du natürlich daran, wie fühlt sich das körperlich an? Und diese Dinge, wie sich so etwas anfühlt, sind nicht, ich habe das festgestellt, es ist aussichtslos für mich. Und ich glaube, das ist auch eine Frage des Respekts gegenüber ukrainischen Mitmenschen. Es ist aussichtslos zu sagen, ich kann das nachfühlen. Wissen Sie, ich kann das nicht nachfühlen. Ich bin noch nicht verschüttet worden. Und ich war zwar öfters in Bombenkellern, aber nie eine ganze Nacht lang so. Das heißt, diese Art von Urangst ums Überleben, die kann ich nur erschreiben. Und dadurch kommt diese Körperlichkeit in den Roman. Würde ich mir sagen, ich kann das alles fühlen, weil ich ein empathischer Mensch bin, das wäre respektlos gegenüber ukrainischen Mitmenschen. Aber was ich versuchen kann, ist, ich kann mich heranschreiben, ohne mich hineinzuschreiben, vielleicht so.
Im Orkan heißt der neue Roman von Ulrike Almuth-Sandig, erschienen im Verlag Schöffling & Co. Frau Sandig, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank. Dankeschön.
Mit diesem Gespräch mit Ulrike Almuth-Sandig endet unser Lesenswert vor Ort. Die vier Gespräche von der Leipziger Buchmesse 2026 können Sie nachhören auf unserer Homepage swrkultur.de. Mein Name ist Katharina Borchert und ich bedanke mich fürs Zuhören.